Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Europapokal, die vierte der VfB vor dem vierten Spiel dieser Saison in der Europa League. Wir sind zum dritten Mal hier dabei und zum zweiten Mal in unveränderter Konstellation. Carlos, herzlich willkommen.
Hallo Dirk, hallo auch in die VfB-Welt. Ich freue mich, einmal mehr hier sein zu dürfen, auch wenn ich schon mitbekommen habe, das Omen ist nicht allzu gut. Aber ich gehe mal davon aus, es ist Zeit, was zu drehen, von unserer Seite aus jedenfalls. Bin bereit.
Sehr gut, ich wollte es gerade noch ansprechen. Ja, eigentlich gab es keinen Grund, uns wieder aufzustellen. Ja, nach dem letzten Mal VfB bei Fenerbahce Istanbul, das ist schiefgegangen, 0:1. Aber neuer Spieltag, neues Glück und vor allem, jetzt haben wir ein Heimspiel vor der Brust und auf das werden wir intensiv schauen.
Auf jeden Fall, wir sind ja als Duo im Tiki-Taka noch etwas jung, wir brauchen etwas Zeit, die nehmen wir uns und freue mich, wie gesagt, auf dieses Spiel zu blicken. Feyenoord wird spannend, wird heiß, vielleicht auch um das ganze Stadion rum.
Da hoffen wir, dass es trotzdem fair und ruhig bleibt, zumindest nicht gewalttätig, sind wir guter Hoffnung. Ja, was haben wir vor? Wie immer schauen wir auf VfB gegen Feyenoord, auf das nächste Spiel in der Europa League. Morgen 21 Uhr ist Anpfiff, aber wir gehen auch am Anfang wieder wie immer ein bisschen zurück mit unserem Blick, schauen, wie die beiden Teams eigentlich reinkommen in diese Partie. Der VfB hat in Leipzig gespielt, hatte davor den Mainz-Doppelpack mit Liga und Pokal und hatte eben Fenerbahce Istanbul als bisher letztes Spiel in der Europa League. Da gibt's einiges zu besprechen. Dann weisen wir natürlich euch wieder darauf hin. Schaut jetzt zu, schaut im Real Life zu, schaut aber auch morgen vor allem den ganzen Tag lang in unseren Live-Blog. Wir haben alles, was es zum Spiel zu wissen gibt, dort verortet. Die Kollegen sind quasi rund um die Uhr im Einsatz, haben heute schon den ganzen Tag mit Pressekonferenzen, Training aufgearbeitet. Ja. Stuttgarter Nachrichten.de, Stuttgarter Zeitung.de, da ist es mein VfB-Team zu Hause. Schaut rein und am Ende dieser Sendung haben wir noch einen Schmankerl, eine kleine Ankündigung, was dann sicherlich einige von euch freuen wird, vielleicht auch sehr interessant sein wird für euch. Aber beginnen wir mit dem Blick zurück und zwar den weiteren Blick zurück. Bleiben wir in der Europa League. Fenerbahce Istanbul, der VfB ist an den Bosporus gereist mit großen Hoffnungen. Aber auch natürlich mit Respekt, vor allem vor der Kulisse im Stadion von Fenerbahce. Und ich glaube, da ist keiner enttäuscht worden, der dorthin gereist ist. Es war intensiv, es war laut, es war eine explosive Stimmung vielleicht nicht, aber doch eine hochemotionale Stimmung.
Ja, also das war mitzubekommen, hochemotional. Ich finde auch, dass der VfB anfangs zumindest der Situation sehr gut begegnet ist. Man hat sich gut darauf eingestellt gehabt, man hatte das Spiel im Griff, dachte man, jedenfalls bis zu der einen Szene, als es zum Elfmeter kam mit Angelo Stiller, der da etwas unglücklich agiert hat. Dann fand ich, ist es etwas gekippt und der VfB hatte natürlich schon seine Schwierigkeiten gegen diese, sag ich mal, ja, doch hart agierende Mannschaft, sein Spiel durchzuziehen.
Und hatte, so ging es mir ein bisschen, da hat man schon das Fehlen eines Typen Ermedin Demirovic auch irgendwie festgestellt, ne? Weil eben die Kante im Sturm gefehlt hat. VfB sich dann eigentlich im ganzen Spiel schwer getan hat, so richtig klare Chancen zu erarbeiten.
Ja, also zum einen vom Spiel her war das, hat man ihn vermisst, Demirovic, aber ich sag mal auch als Typ, als emotionaler Leader, den hätte es da auch noch zusätzlich gebraucht. Also es war ja nicht so, dass der VfB sich ergeben hätte oder keine Chancen hatte, im Gegenteil, aber da nochmal ein bisschen mehr Leidenschaft, ein bisschen mehr Gegenwehr, ein bisschen mehr Widerstand, das hätte der Mannschaft sicher gut getan.
Angelo Stiller hast du angesprochen, der war ja gleich zweimal an diesen Elfmetersituationen beteiligt. Einmal, indem er einen verursacht hat, gab es da für dich irgendwelche Zweifel an der Entscheidung des Schiedsrichters?
Also zunächst dachte ich, es geht noch durch, aber dann war klar, dass irgendwie mit der Regelauslegung in dem Hexenkessel es da kein Vorbeikommen gibt.
An dem zu lang gezogen.
Ne? Ja, zu lang gezogen. Wobei, ich habe gestern noch ein paar Szenen gesehen, auch zwischen den Bayern und Paris, wie es dazugeht im Strafraum. Da kann man sich natürlich schon wundern oder manchmal fragen, ja, was ist zu lang, was ist zu kurz. Ja, aber offenbar war es ein Tick zu lang.
War ein Tick zu lang. Später ist
Textilprobe.
Textilprobe, genau. Später ist er selbst gefoult worden, der Rhythmusgeber des VfB Stuttgart, Angelo Stiller. Ja, und dann gab es eben keinen Elfmeter.
Ja, das wäre natürlich die große Chance gewesen auf das, wie ich finde, eher leistungsgerechte dann 1:1. Aber ja, der Schiedsrichter hat sich dann doch anders entschieden.
Okay für dich, oder?
Aus neutraler Sicht kann ich es nachvollziehen. Natürlich habe ich im ersten Moment gedacht, vielleicht sogar gehofft im Geheimen, dass er auf den Punkt zeigt. Ja. Nee.
Kerem Aktürktoğlu war dann der Mann des Tages, hat diesen Elfmeter für Fenerbahçe relativ souverän verwandelt. Somit stand am Ende eines ja, ordentlichen Spiels eigentlich, wie gesagt, ohne die ganz großen eigenen Chancen, eine 0:1 Niederlage, die jetzt so ein bisschen die Lage in der Europa League verschärft hat. Oder ja, vielleicht sogar nicht nur ein bisschen.
Ja, also das ist sehr höflich ausgedrückt. Sie hat sie verschärft, das kann man sagen. Der VfB ist jetzt auf Rang 29. Und aus meiner Sicht ist es ja eher so, dass 0:1 in Fenerbahce, das kann passieren, das kann man auch verkraften, aber da wiegt natürlich die Niederlage in Basel doppelschwer. Jetzt 2 Auswärtsspiele, 2 Niederlagen, da würde ich mal plump sagen, das ist eine zu viel.
Ist eine zu viel, da stimme ich absolut zu. 2 Niederlagen, 1 Sieg jetzt nach diesen 3 Spielen. Bringt den VfB in Zugzwang im Spiel gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend. Du hast gesagt, Platz 29 und wir erinnern kurz daran, nur 24 Teams gehen dann weiter in die nächste Runde, die dann ab Februar ausgespielt wird. Also es ist noch ein bisschen Zeit, ja, bis das Ganze entschieden wird, aber der VfB täte gut daran, sich doch jetzt ein paar Punkte einzuverleiben gegen Feyenoord Rotterdam und über dieses Spiel sprechen nicht nur wir beide hier, sondern wir sprechen auch mit unserem Kollegen Heiko Hinrichsen darüber und der steht jetzt am Stadion, wie wir hier sehen und ist uns live zugeschaltet. Heiko, wie ist die Lage vor der MAP Arena und wie ist die Lage in der Stadt? Du hast mir vorhin erzählt, du bist mit dem Fahrrad schon die Strecke abgefahren. Zwischen Vaihingen, Innenstadt und jetzt Stadion. Also du weißt ganz genau, was da schon los ist, auch in Sachen Fans von Feyenoord. Erstmal hallo.
Also erstmal hallo aus Bad Brandstadt. Die Lage hier ist noch ziemlich ruhig. Wie ihr seht, hinter mir tuckert ein Feyenoord-Rotterdam-Bus einsam vor sich hin. Ich bin mit dem Fahrrad aus Richtung Vaihingen durch die City gefahren, um mich ein bisschen frisch und jung zu halten. Hab da noch einen kleinen Abstecher durch die Innenstadt gemacht, war am Schlossplatz. Hier in Bad Cannstatt und allzu viele Feyenoord-Fans habe ich bisher noch nicht gesehen. Vor Karls Brauhaus heißt es, glaube ich, am Schlossplatz. Da saßen einige gut gelaunt und als ich über die Fahrradbrücke am Hauptbahnhof gefahren bin, da haben 2 eine Spitzbubenleiter gemacht und haben dann ein schönes Feyenoord-Banner richtig voll zentral auf ein Straßenschild geklebt. Ja, also ansonsten bisher alles ruhige. Ja, und um 19.45 Uhr kommt hier Robin van Persie und macht eine PK. Wir sind dabei. Ja, soweit erstmal der erste Eindruck hier von der Mercedes-Straße.
PK, eine Pressekonferenz mit Robin van Persie, natürlich ein klangvoller Name im europäischen Fußball. Heute Mittag schon hat Sebastian Hoeneß seine Pressekonferenz gegeben. Was waren denn da so die zentralen Botschaften, auch in Richtung Druck, der vielleicht auf dem VfB jetzt lastet?
Also die meisten eingeweihten VfB-Fans werden es wissen. Beide Mannschaften haben 3 Partien in den Knochen. Beide Mannschaften haben einmal gewonnen und zweimal verloren. Bei Feyenoord Rotterdam war es ein 0:1 beim SC Braga. Dann hat man verloren zu Hause gegen Aston Villa, ich glaube 0:2. Und dann gewonnen gegen Panathinaikos Athen. Also Feyenoord steht genauso wie der VfB mit 3 Punkten im Tableau. Beide Mannschaften haben ein Problem. Sie stehen beide unterm Strich. Wenn also heute Abend Schluss wäre, wären beide Mannschaften nicht dabei. Das wollen beide Mannschaften ändern und dementsprechend groß ist der Druck. Was hat Sebastian Hoeneß gesagt? Ja, natürlich, wir kennen den Druck und wir können auch mit ihm umgehen. Und er setzt dann natürlich auch auf die Heimstärke, die beiden Niederlagen in der Europa League. Wir wissen es, hier hat sich der VfB in Basel und bei Fenerbahçe Istanbul auswärts eingefangen. Aber jetzt, wir sehen es hinter mir, ist erstmal wieder Heimspieltag, morgen um 21 Uhr.
Auf der Pressekonferenz war auch Ramon Hendricks vertreten. Das hat sich angeboten, weil der junge Mann hat seine älteren Jugendjahre bei Feyenoord Rotterdam verbracht. Da kommen wir nachher noch drauf Darf er sich denn Hoffnungen machen, da auch gegen seinen früheren Club zum Einsatz zu kommen morgen?
Also ich bin ja nicht der Trainer, ich stelle nicht auf. Ja, wenn
das ist richtig.
Das sich übrigens gezeigt hat, ich würde ihn spielen lassen. Allerdings, da ist ein kleines muskuläres Problem noch bei ihm. Er hat aber durchblicken lassen, bei ihm würde es gehen. Ich meine, Spieler sagen immer, dass die spielen können. Letztlich entscheidet Hoeneß. Aber wenn ich jetzt 10 Euro dezent setzen müsste, würde ich auf Hendrik setzen, dann die linke Position in der Dreierkette. Ja, also das wäre jetzt mein Tipp. Ja. Hendrik, wir wissen es vielleicht, ja, bei Feyenoord Rotterdam groß geworden. Dann hat seine Reise, hat sich dort nicht durchsetzen können in der ersten Mannschaft, seine Reise gegenüber Breda, über Arnheim am Ende, von Vitesse Arnheim kam er dann zum VfB und ist am Anfang Ergänzungsspieler gewesen, so ein bisschen der Mann für alle Fälle. Das hat sich jetzt dann aber doch geändert. Er hat da einige Spielzeit schon mitgenommen in dieser Saison.
Also ist eine Stütze schon geworden in diesem Kader des VfB, der ja ordentlich durchrotiert worden ist die letzten Wochen. Glaubst du denn, dass so eine Rotation auch wieder, dass Sebastian Hoeneß diese Rotationsmaschine wieder anwirft und im Vergleich zu Leipzig am Wochenende extrem viel verändert? Oder ist es doch so, dass Leipzig die Basis bildet für das Ding morgen?
Also ich glaube, dass Leipzig die Basis bilden wird. Warum? In der Bundesliga steht der VfB gut da. Im Pokal voll im Soll, 2-0 gewonnen in Mainz, da gab es gar keine Probleme. In der Europa League, da zwickt es doch ein wenig, ja, und dieses Zwicken und Zwacken, das will man natürlich am besten beheben. Man ist überall ehrgeizig, auch das hat Hoeneß gesagt, wir wollen überall gut performen und da würde natürlich ein Sieg immens gut hier tun, morgen Abend gegen die Niederländer, gegen den Tabellenführer übrigens der niederländischen Ehrendivise. Und da glaube ich dann schon, dass Hoeneß das volle Besteck, also das erste Besteck an Bord auf den Platz bringen wird. Das wird dann sehr ähnlich aussehen wie die erste Elf in Leipzig.
Ja, da sind wir gespannt, ob es so kommt. Heiko, wir danken dir für die Eindrücke von vor Ort, vom Stadion, wo heute schon jede Menge los war. Und gleich eben noch Robin van Persie mit einem Spieler von Rotterdam zusammen auf der Pressekonferenz erscheinen wird. Was Robin van Persie zu sagen hat, wird der Heiko euch natürlich nach der Pressekonferenz in Wort und Bild mitteilen auf unseren Kanälen, die ich vorhin schon genannt habe. Heiko, vielen Dank. Einen schönen Abend. Gutes Gelingen nachher.
Und wir jetzt da rein in die warme Stube, hören zu, was Van Persie zu sagen hat und werden dann schnellstmöglich berichten. Euch noch viel Spaß, ja? Macht's gut.
Super, tschüss. Danke dir. Ja,
danke, danke.
So, da kann man schon mal sagen, wir waren technisch wieder voll auf der Höhe. Hat geklappt, die Schalte nach Bad Cannstatt. Wir sitzen hier in Stuttgart-Möhringen. Also ist, wenn wir unsere Kilometerabrechnung immer machen, wie viel haben wir? Über 10 Kilometer von Stuttgart-Möhringen.
Oh ja, 12,8 Kilometer.
12,8 Kilometer, irgendwo die Ecke ist es. Ja, also nicht so weit wie vor ein paar Wochen, als wir an den Bosporus live geschaltet haben, aber doch irgendwie
über den Neckar drüber. Ich nehme an, dass jetzt auch die Stadt sich mehr mit Rotterdam-Fans füllt. Der erste Fanflieger soll gelandet sein. Ja. Also da, glaube ich, kommt noch ein bisschen niederländische Stimmung nach Stuttgart.
Wenn der Heiko also mit seinem Rädchen nachher
womöglich wieder zurückfährt, da sieht das vielleicht doch ganz anders aus oder es hört sich anders an. Wobei ja zunächst mal das alles laut und gesangsfreudig ablaufen soll.
Morgen bringen die Rotterdamer Fans ja sogar zwei eigene DJs mit, um wirklich stimmungsvoll in den Tag zu starten oder den Tag zu verbringen, ehe es dann ins Stadion geht. Also da ist schon 3.300 sind dabei, ein bisschen mehr als eigentlich reinpassen in diesen Aus- oder als eigentlich zugewiesen werden dürfen, diese 5%, weil durch Stadionarithmetik da das eigentlich ganz gut passt. Diese 3-3 sind wahrscheinlich genau der Auswärtsblock.
Ja, das hat man angepasst aus organisatorischen Gründen. Ja. Und dann ist auch das Sicherheitsthema da ja nicht gefährdet. Da. Ja. Hoffen wir, das hat auch Sebastian Hoeneß auf der PK nochmal gesagt, dass er hofft, dass dieses Fußballfest, das es ja immer ist, dann in Europapokalnächten nicht getrübt wird durch Auswüchse jetzt von Fanseite.
Der Heimvorteil, den hat Sebastian Hoeneß ja auch betont, jetzt Rotterdam, Feyenoord, die spielen im De Kuip. Das ist ja auch so ein Fußballtempel in Europa, ne, mit einer riesigen Stimmung. Insofern kann der VfB eigentlich ganz zufrieden sein, dass er Feyenoord Rotterdam nicht als Auswärtsspiel, sondern als Heimspiel bekommen hat. Zumindest, was die sportliche Sicht der
Dinge angeht. Ja, wobei es keinen großen Unterschied wahrscheinlich gemacht hätte, ob man dann bei Fenerbahce spielt oder bei Feyenoord. Ich denke, Hoeneß hat es auch nochmal betont. Er will ja die ganze Ausgangslage nicht nur verbessern, sondern sieht es als große Chance, jetzt dann mit einem Heimsieg dann doch an die Plätze ranzukommen, die letztendlich dann die entscheidenden sein werden im neuen Jahr, wenn es ums Ranking geht. Ja.
Nochmal zusammengefasst, Feyenoord Rotterdam, Platz 25 in diesem Europa League Ranking von 36 Teams. Verloren gegen SC Braga, der Heiko hat es gesagt, verloren gegen Aston Villa, aber dann gewonnen gegen Panathinaikos Athen am letzten Spieltag. Der VfB ist gestartet mit einem Sieg gegen Celta Vigo, relativ überzeugend. Und dann eben die unnötige Liga in Basel, Niederlage in Basel und dann zuletzt in Istanbul. Soweit die
Ausgangs- Ja, aber wenn man mal das ganze Tableau sich anschaut, ich hab das getan, zum Beispiel Celta de Vigo, hat mittlerweile 6 Punkte. Also die hatten jetzt in Stuttgart nicht so den Eindruck hinterlassen, als ob sie die Europa League rocken könnten. Aber die haben dann ihre 2 weiteren Aufgaben erfolgreich gelöst. Und da ist schon vieles eng, sehr eng beieinander. Ja, es gibt 3 Teams, die alle 3 Spiele gewonnen haben. Aber dahinter kann sich mit einem Sieg beziehungsweise mit einer kleinen Serie schon sehr viel verändern, verschieden.
Schauen wir mal, wie die Teams jetzt direkt aus dem Wochenende gekommen sind. Der VfB hat bei RB Leipzig gespielt. Das war so eines der Top-Spiele der Bundesliga. Zweiter gegen Dritter zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist der VfB Vierter und es legt schon nahe, dass es da eben kein Erfolgserlebnis gegeben hat, sondern der VfB am Ende 1-3 verloren hat. Eigentlich auch verdient verloren hat, weil die Leipziger die besseren Chancen hatten. Aber der VfB hat beileibe kein schlechtes Spiel gemacht.
Nein, aus meiner Sicht über weite Strecken sogar ein gutes, anfangs ein sehr gutes, ein sehr griffiges Spiel hingelegt. Ich war wirklich auch von dem, was sich Sebastian Hoeneß da hat einfallen lassen, mit Chris Führich in einer neuen Rolle, mehr auf der Halbposition. Das hat funktioniert, das war gut. Mein persönliches Fazit war ja dann, der VfB hat sich selbst um den Lohn gebracht durch seine Defensivfehler. Das waren individuelle Fehler, die da zu Gegentoren geführt haben. Und klar, das haben die Leipziger mit ihrer Offensivqualität genutzt.
Vor allem Maxi Mittelstädt hat sich einmal beim einen Tor gleich zweimal vom gleichen Spieler vernaschen lassen. Also das hat so ein bisschen das Tempo der Leipziger auf den Außenpositionen schon auch ein bisschen Probleme bereitet.
Ja, Tempo und der Trickreich, der der hatte große Probleme auch beim zweiten Gegentor. Da sah dann Maxi Mittelstädt mit Ramon Hendricks, muss man dann erwähnen, beide gemeinsam nicht besonders gut aus, zu weit weg, den keinen Druck auf den Ball gemacht. Dann hat es gleich nochmal eingeschlagen.
Ja. War das denn jetzt aus deiner Sicht ein sehr hochklassiges Match? Also wenn man sagt, Zweiter gegen Dritter der Bundesliga hat er gespielt, dann kommt immer so diese Diskussion, wie stark ist die Bundesliga eigentlich? Hat das Spiel gehalten, was es versprochen hat?
Also ob das jetzt Auskunft darüber gibt, wie stark bzw. wie schwach die Bundesliga ist, das weiß ich nicht. Ich fand, es war ein sehr gutes Spiel mit vielen Elementen, weil man die unterschiedlichen Stile gesehen hat. Man hat gesehen, der VfB viel mit Ballbesitz hat gute Passagen gehabt, also Spielphasen, und die Leipziger mit ihrem Umschaltspiel, mit ihren schnellen Außenstürmern, mit ihrer Effizienz letztendlich dann das auch schon gehalten hat.
Ja. VfB jetzt Vierter, steht immer noch gut da in der Bundesliga. Der Heiko hat es auch gesagt, im Pokal sind sie auch weitergekommen, die Jungs von Sebastian Hoeneß. Das war ja dieser Mainz-Doppelpack. Gewonnen in der Liga, gewonnen im Pokal. Und da gab es ja auch diese große Rotation. Also ich glaube, von einmal Mainz zum anderen Mainz, von Liga zu Pokal, wären es 11 Änderungen gewesen, wenn nicht dann noch kurz eine Verletzung gekommen wäre.
Ja.
Somit waren es dann 10 Änderungen in der Startelf. Das ist schon außergewöhnlich. Also bei allem, man kennt das ja bei Mannschaften, die international vertreten sind, die rotieren. Aber sag mal, die ganze Mannschaft auszuwechseln, das heißt einerseits, du vertraust wirklich dem Großteil des Kaders und zweitens ist es trotzdem irgendwie noch mutig, aus meiner Sicht zumindest.
Ja, beides zusammengenommen. Also das war vor dem Ligaspiel schon das große Thema, dass da 10 Wechsel bis auf Alexander Nübel alle Feldspieler ausgetauscht wurden. Am Ende war es natürlich zunächst mutig von der Herangehensweise. Der Trainer ist auch ein gewisses Risiko eingegangen, weil hätte es nicht funktioniert, ergebnistechnisch, dann wäre ihm das sicher auf die Füße gefallen, hätte sich einiger Kritik stellen müssen. Aber es hat gepasst mit dem 2:1 und im Verbund mit dem Pokalspiel. 3 Tage später muss man sagen, der VfB hat beide Aufgaben souverän gelöst. Ja. Ja, und in beiden Besetzungen, und das spricht dann schon für die Breite des Kaders, da muss man dann schon auch die Kaderplanung, auch wenn es auf der Mittelstürmerposition ja immer noch, sag ich mal, ein Defizit gibt, der Rest ist sehr gut, sehr ausgeglichen, geglichen besetzt. Ja.
Mittelstürmer ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon Robin van Persie angesprochen, der ist Stürmer gewesen, hat auch bei Feyenoord Rotterdam gespielt, hat dann eine Weltkarriere eigentlich hingelegt, FC Arsenal, Manchester United gekickt. Was ist dir von Robin van Persie als Spieler in Erinnerung? Bei mir ist es ein spezielles Tor. Ich weiß nicht, ob es bei dir genau das gleiche ist.
Nein, ich habe kein spezielles Tor. Ich habe Robin van Persie nur als die eine Hälfte irgendwie immer im Kopf. Die andere Hälfte ist Arjen Robben in der niederländischen Nationalmannschaft. Die Flügelzange, außergewöhnlich. Und da habe ich mir später schon immer die Frage gestellt, wer von den beiden das größere Ego am Ball hat. Aber beide außergewöhnlich stark am Ball, außergewöhnlich schnell. Also schon zwei super Jungs.
Weißt du, welches Tor ich meine?
Nein, habe ich
nicht. Also es war auch in der Nationalmannschaft, bei, glaube ich, einer Weltmeisterschaft, war es dieser Flugkopfball von der Strafraumgrenze irgendwie, der dann so in, glaube ich, in hohem Bogen ins Tor gegangen ist. Das ist mein Robin van Persie-Moment. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch alles richtig wiedergegeben.
Okay.
Und es war so.
Eigentlich ja nicht so sehr als Kopfballspezialist in die Fußballannalen eingegangen.
Das war auch kein typischer Kopfball, weil der war nicht irgendwie im Strafraum nach einer Ecke, sondern aus irgendeiner seltsamen Spielsituationen auf jeden Fall von der Strafraumkante irgendwie.
Nein, aber als er war ja viele Jahre prägend beim FC Arsenal. Das muss man schon sagen. Es war ja eine Augenweide am Ball.
Und wir haben ihn an dieser Stelle vor 3 Wochen schon mal erwähnt, weil er hat in seiner Karriere am Ende auch noch bei Fenerbahce Istanbul gesprochen. Und letztes Mal haben wir ja erzählt, welche klangvollen Namen bei Fenerbahce dann am Ende auch gespielt haben. Da gehört er eben auch dazu.
Ja, und jetzt hat er die Trainerkarriere eingeschlagen und hat das also nicht gleich auf der großen Bühne begonnen, sondern ist ja auch über Jugend und diverse kleinere Vereine jetzt dann nach Feyenoord gekommen.
Genauer gesagt war er Stürmertrainer bei Feyenoord Rotterdam, bevor er dann Cheftrainer wurde, allerdings beim SC Heerenveen, und ist dann im vergangenen Sommer, also jetzt vor einigen Wochen und Monaten, hat er dann seine erste große Cheftrainerstelle angetreten, eben bei seinem früheren Verein, dem er schon als Spieler aktiv war, bei Feyenoord Rotterdam. Und die Trainerhistorie von Feyenoord Rotterdam, da sind ein paar Namen dabei, die wir durchaus kennt in der Fußball-Bundesliga. Bert van Marwijk ist einer, Leon Beenhakker kennt man. Ernst Happel, auf den kommen wir nachher nochmal. Jetzt kann ich dich nachher nicht mehr danach fragen.
Ein bisschen habe ich mich auch vorbereitet.
Ja, genau. Also da sind einige Namen dabei. Der bekannteste aus der jüngeren Vergangenheit ist Arne Slot.
Oh, Arne Slot, der ja dann zum FC Liverpool ist und englischer Meister geworden ist.
Der war von 21 bis 24 Chefcoach bei Feyenoord und ist dann zum FC Liverpool als Nachfolger von Jürgen Klopp und, wie du sagst, auf Anhieb englischer Meister geworden.
Ja, jetzt darf man aber auch auf Robin van Persie gespannt sein. Ich hatte den Eindruck heute auf der Pressekonferenz mit Sebastian Hoeneß, dass er sich freut, also einerseits ihn persönlich kennenzulernen. Er hat ausgeführt, dass er ihn noch nie nicht kennengelernt hat. Auf der anderen Seite auch der Fußball, den Hoeneß als klassisch niederländisch bezeichnet hat im 4-3-3. System, aber statistisch, das fand ich auch ganz interessant, ist Feyenoord wohl in der Europa League die Mannschaft, die meisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte hat. Knapp vor dem VfB.
Okay, 4-3-3 ist ja eigentlich die Spezialität von Ajax Amsterdam immer gewesen.
Ja, da würde ich sagen, ganz, Amsterdam, Niederlande, ganz Football total, ja. Ist irgendwie von Ajax ausgegangen. Und wenn wir vielleicht nachher auf die 70er Jahre noch zurückblicken, dann waren ja das die zwei prägenden Vereine über viele Jahre.
Auch jetzt ist es ja so, Feyenoord Rotterdam aktuell ja auch erst in der Tabelle. Dann gibt es PSV Eindhoven, die einer der großen Rivalen waren, und eben Ajax Amsterdam. Allerdings dritter ist im Moment AZ Alkmaar, die da ein bisschen oben reinstechen, weil Ajax da dann doch ein bisschen Probleme hatte in den vergangenen Jahren. Der FC Volendam war am Wochenende der Gegner des Teams von Robin van Persie. 3-1 hieß es am Ende. Insofern geht der Feyenoord Rotterdam mit einem Sieg in der Europa League im Rücken ins Rennen morgen und auch mit einem Sieg in der niederländischen Liga, im Gegensatz zum VfB, der hier zweimal in den Niederlanden.
Ja, wobei ich glaube, dass das morgen keine große Rolle spielen wird. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass dieses Leipzig-Spiel dem VfB irgendwie einen Knacks verpasst. Ja. Die Mannschaft ist mittlerweile gefestigt genug, solche Spiele richtig einzuordnen. Dafür steht ja auch die sportliche Führung. Also da befürchte ich jetzt wenig. Und wir hatten auch zuletzt mit Atakan Karasor gesprochen, der auch betont hat, dass aus Mannschaftskreisen sie wissen, dass in der Europa League es noch klemmt und dass sie das natürlich möglichst schnell befreien wollen.
Dann schauen wir, ob das gelingt, und schauen noch ein bisschen auf Feyenoord Rotterdam. Du hast die 70er Jahre schon angesprochen. Übrigens hier, ich greife da ab und zu mal zu. Wir haben die gute alte Butterbrezel, ja, die uns morgens über die Runden gebracht hat, haben wir abgelöst. Letztes Mal waren wir noch ohne Nahrungsmittel, aber das war um die Feierabend-Abendessenzeit auch schwierig. Jetzt haben wir zumindest hier einen kleinen Zuckerschock vorbereitet, wenn die Energie mal droht auszugehen.
Also ich nehme mal an, dass die Zuschauer sehen, wie ich immer mal wieder hinschiele, wie ich meine Hände versuche, unter Kontrolle zu halten. Ja, es ist sehr verlockend, da Süßes vor der Nase
zu haben. Bevor wir live gegangen sind, war hier auch noch ein kleiner Berg. So. Ja, 70er Jahre, Europapokal der Landesmeister. Feyenoord Rotterdam hat als erste niederländische Mannschaft diesen Pokal gewonnen, und zwar eben 1969, 1970 war das die Saison. Und der Trainer war, du hast den Namen schon einmal genannt,
ja,
ein Österreicher.
Ein Österreicher, Ernst Happel, später beim HSV, mit dem HSV auch sehr erfolgreich.
Auch den Europapokal der Landesmeister.
Auch den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Happel zu seiner Zeit, heute würde man wahrscheinlich sagen, eine Trainer-Ikone, ja, der den Fußball, sag ich mal, auf eine sehr grummelige Art vermittelt hat, aber das, was auf dem Platz dann stattgefunden hat, Anfänge der Raumdeckung, wie offensiv da die Positionen verschoben wurden, also das war schon, er war seiner Zeit voraus, sagen wir es mal so.
Okay. Interessant ist, dass drei internationale Titel hat Feyenoord Rotterdam gewonnen, einmal den Landesmeisterpokal. Jetzt merke ich selber, dass es gar nicht so clever ist, so ein Gummi sich reinzuschieben, wenn man gleich wieder reden muss. Und zweimal den UEFA Cup. Und bei jedem dieser drei Triumphe haben sie zwischendurch mal eine deutsche Mannschaft ausgeschaltet. Im Landesmeisterpokal war das der FC Vorwärts Berlin, damals aus der DDR.
Okay.
Und im UEFA Cup 1974 war es
der VfB Stuttgart im Halbfinale.
So ist es. Hin- und Rückspiel gab es damals. Und Carlos, du hast mit einem gesprochen, die Tage, der dabei war, Markus Elmer.
Ja. Damals 21 Jahre jung, VfB-Eigengewächs, kam aus der Nähe von Aalen, war in der A-Jugend zum VfB gekommen, ging für ihn über die Amateure damals, wie es bilderbuchmäßig im VfB, sag ich mal, beim VfB so zuging, in die Profimannschaft, und hat dann da auf großer Bühne mitgespielt als linker Verteidiger gegen eine mit Nationalspielern und Stars gespickte Mannschaft von Feyenoord.
Es hat dementsprechend auch nicht gereicht. Der VfB ist ausgeschieden im Halbfinale. War übrigens, da haben wir in unserer ersten Ausgabe hier schon mal drüber gesprochen, dass es die erste Teilnahme am UEFA Cup des VfB war, gleich bis ins Halbfinale vorgedrungen, aber
ja, hat nicht ganz gereicht. In Rotterdam wurde 1-2 verloren, trotz Führung. Und dann gab es in Stuttgart nach großem Kampf ein 2-2. Das bedeutete damals das Aus.
Dann gab es das Finale gegen Tottenham Hotspur, auch zwei Spiele, die Finalspiele, 2-2 und 2-0 hat sich Bernhard damals durchgesetzt, war dann UEFA Cup Sieger 1974 und ist das Ganze 2002 noch einmal geworden. Und da gab es auch ein Duell mit einer deutschen Mannschaft, sogar mit zwei deutschen Mannschaften. Das eine war der SC Freiburg in der, ich glaube, das war damals die dritte Runde, weil Feyenoord Rotterdam ist damals Dritter geworden in der Champions League.
Ach, die ist sind dann damals runtergegangen, noch runtergegangen
in die Europa League oder in den UEFA Cup. Und haben dann da den SC Freiburg besiegt und haben im Finale dann nochmal eine deutsche Mannschaft gespielt, nämlich Borussia Dortmund. Interessant, im Halbfinale übrigens, beide Mailänder Clubs damals im Halbfinale. Also Dortmund hat AC Milan ausgeschaltet und Feyenoord hat Inter Mailand ausgeschaltet. Somit gab es damals im De Kolp, also ein Heimspiel von Rotterdam, und ein Mann, der mittlerweile in der Hall of Fame des deutschen Fußballs seinen Platz hat, hat in der 31. Minute die rote Karte nach einer Notbremse gesehen. Es war
Kohler?
Jürgen Kohler.
Kohler. Bin ich aber froh, dass ich ihm das zugetraut habe. Ja.
Der hat seiner Mannschaft auch keinen großen Dienst erwiesen. Dortmund hat noch zwei Tore erzielt, Marcio Amoroso und Jan Koller.
Wer kennt sie nicht?
Aber Rotterdam drei Tore erzielt, zweimal Pierre van Hooijdonk. Und das komischerweise ist Pierre van Hooijdonk für mich der Spieler, den ich am ehesten mit Feyenoord Rotterdam in Verbindung bringe. So aus den letzten zwei Jahrzehnten.
Für mich ist das gar kein Niederländer, sondern ein Däne.
Der kommt jetzt gleich auch vorbei. Der hat das dritte Tor geschossen.
Der hat Jondal Thomasson. Ja, den verbinde ich am ehesten mit Feyenoord. Wahrscheinlich, weil ich damals einige Spiele von denen gesehen habe, zumindest in Ausschnitten, und er dann auch für eine, ja, soll man sagen, kurze Zeit zum VfB kam, ja, zumindest für eine unglückliche Zeit.
Er kam damals, und dann überspringen wir hier ein paar Stichworte und gehen gleich dazu, wer hat eigentlich für den VfB und Feyenoord Rotterdam gespielt? Ja, da blicken wir ja immer gerne drauf, und du hast jetzt einen angesprochen, Jondal Thomasson. Der kam damals als Nachfolger verpflichtet von Kevin Kurani nach Stuttgart. Kevin Kurani ging zum FC Schalke 04, dann war ein bisschen Geld da und man suchte und fand Jondal Thomasson, und ich muss zugeben, dass ich sehr schnell sehr begeistert war damals, weil ich glaube, es war Ligapokal. Das gab es noch, glaube ich, mit Halbfinale und Finale, der heutige Supercup. Und da hat in München, wenn ich mich richtig erinnere, Jondal Thomasson ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und ich dachte mir, perfekt, da hat der VfB einen richtig guten Fang gemacht.
Ja.
Der kam damals vom AC Milan. Aber so richtig gezündet hat es dann auf lange Sicht nicht.
Nein, hat nicht gezündet, und ich glaube, vielen Fans und Beobachtern ging es wie dir, weil Thomasson hatte einen sehr guten Ruf und hatte auch in den Jahren zuvor bei seinen Stationen stets überzeugt und getroffen, und hier im VfB-System kam er dann, also auf dem Spielfeld, zunächst mal gut zurecht, aber dann immer weniger und am Ende gar nicht mehr. Ja.
Das VfB-System war das damals Giovanni Trapattoni, oder?
Das war Giovanni Trapattoni, der es ja schon eine offensive Ausrichtung fand, wenn fünf Spieler die Mittellinie überschritten haben.
Oder einer. Ja, das ist dann ein schweres Stürmerleben. Ja,
der hatte ein schweres Stürmerleben, wobei andererseits muss man sagen, ohne Trapattoni wäre Thomasson ja gar nicht gekommen. Also das war dann schon für Thomasson, das hat er mehrfach erklärt, damals der Cliffhanger, warum es ihn zum VfB gezogen hat. Aber ja, der Fußball, der unter Trapattoni gezeigt wurde, war, sag ich mal, etwas für Spezialisten.
Und dann kam im Frühjahr 2006 ja auch der Übergangstrainer Armin Fee, der dann zum Meistertrainer mutierte. Da war aber Jondal Thomasson schon wieder weg beim VfB. Weil der ist dann, glaube ich, ausgeliehen worden und eben Anfang 2006. Insofern zählt er zum Meisterkader 2007.
Tatsächlich.
Also der stand auf jeden Fall bis 2007 Nee, ich habe gerade Quatsch erzählt. Der ist erst im Januar 2007 dann vom VfB weggegangen. Also gehörte zum Meisterkader 2007, hat aber das letzte halbe Jahr, also die Rückrunde 2007 nicht mehr.
Also bei deinen tiefen Einblicken in die VfB-Annalen, Jesper Krönkja, der zweite Däne damals, wie lange war der da?
Das erklären wir nächstes Jahr. Aber das hat sich auch verheißungsvoller angelassen, als es dann am Ende war. Ja, da gibt's eine Parallele.
Wir dürfen, glaube ich, jetzt nicht zu sehr abdriften.
Nein, bleiben wir mal bei den Verbindungen zwischen Feyenoord Rotterdam und dem VfB Stuttgart. Jóndal Thomasson haben wir angesprochen, den Dänen. Ramon Hendricks haben wir angesprochen, der als 16-Jähriger zu Feyenoord kam. Du hast schon angesprochen, dann sich nicht auf Anhieb in der Profimannschaft durchsetzen konnte. Ein paar Einsätze hat er aber gehabt, ging dann 2024 zum VfB Stuttgart, ist jetzt fast 1,5 Jahre da, fühlt sich, glaube ich, ganz wohl, hat er heute betont.
Ja, also er hat heute einen sehr entspannten Eindruck gemacht und ich glaube, er war auch, ja, man muss fast schon sagen, glücklich, dass ihn niederländische Kollegen, Fernsehkollegen befragt haben und er somit, die haben auch Sebastian Hoeneß ihn befragt und er hat ihn verknappt ausgedrückt als Mentalitätsmonster bezeichnet und sehr gelobt, dass seine Geschichte jetzt natürlich auch in die Heimat getragen wird.
Ich habe hier noch einen Spieler, der auch eine oder andere Geschichte geschrieben hat beim VfB Stuttgart, Khalid Bularus. Der entstammt jetzt, ist auch Niederländer, entstammt aber nicht irgendwie der Schule oder der Jugendabteilung von Feyenoord. Der ganz am Ende seiner Karriere hat er noch ein Jahr bei Feyenoord gespielt und war beim VfB zwischen 2008 und 2012. Er kam, glaube ich, als Vize-Europameister damals.
Kam als Vize-Europameister?
Nee, stimmt nicht. Ich muss mich schon wieder selber korrigieren, weil 2008 wurde ja Deutschland Vize-Europameister nach der Niederlage gegen Spanien. Er kam 2008 und wurde dann Vize-Weltmeister 2010.
Und spielte gern mit Stirnband im Winter.
Was jetzt der Kollege Jens Lehmann nicht ganz so
optimal fand.
Über Khalid Bularus kursiert auch irgendwie eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob die stimmt, dass wenn es Zeit war, den Müll rauszubringen, hat er sich ein Taxi bestellt, dass der Kollege Taxifahrer das eben für ihn übernimmt. Aber das, wie gesagt, kann auch sein, dass das nur eine Mär ist, die gar nicht stimmt. Es gibt noch einen Trainer, der sowohl den VfB Stuttgart
als auch... Wir haben einen Spieler vergessen, der ja auch beim VfB Kapitän war. Und Frank Verlaat hat...
Da frage ich jetzt, bist du dir da sicher?
Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich bin sozusagen gedanklich schon weitergesprungen.
Okay. Also dann kein Problem. Liegt ja nahe, dass man diese Niederländer dann auch mit den ein, zwei, drei großen Clubs in Verbindung bringt, die in den Niederlanden dann sind, die wir vorhin schon angesprochen haben. Aber es gab noch einen Trainer, der ja auch eine gute Zeit hatte beim VfB, der auch, glaube ich, sehr beliebt war, später auch weiterhin Stuttgart seine Heimat nannte. Der war beim VfB von 87 bis 90 und da schrillen bei dir gleich alle Glocken.
Ja, Ari Hahn kann das nur gewesen sein, der beim VfB eine sehr erfolgreiche Zeit hatte, auch im UEFA Cup im Finale stand gegen den SSC Neapel, damals mit einem gewissen Herrn Maradona.
Diego Armando Maradona.
So ist es, ja.
Ari Hahn war dann von Oktober 95 bis Oktober 97 bei Feyenoord Rotterdam. Und ich glaube, damit haben wir es auch schon. Ari Hahn, Jóndal Thomasson, Ramon Hendricks und Khalid Bularus, die habe ich zumindest gefunden. Vielleicht gibt es noch jemanden, der mir durchgegangen ist, dann schreibt es in die Kommentare oder meldet euch anderweitig. Niederländer beim VfB habe ich noch nachgeschaut. Ja, und da kommt jetzt der frühere Kapitän Frank Verlaat.
Frank Verlaat.
Der stand aber, glaube ich, auch der Ajax-Schule, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, und dann haben wir ja die zwei schon genannt, Bularus, Hendricks und wir haben noch Mo Sanko, der jetzt seit einiger Zeit beim VfB 2 spielt, aber ja auch schon einen, sag ich mal, Profi-Einsatz hatte, der vielen in Erinnerung geblieben ist.
Vielen in Erinnerung geblieben ist, ja. Also sich da gegen Greuther Fürth im ersten Saisonspiel 5-1 der VfB gewonnen. Einwechslung Mo Sanko kurz vor Schluss, ein Sturmlauf, hat den Ball ersprintet und dann kam aber der vierte Keeper raus und dann gab es einen Totalschaden im Knie und seitdem kämpft er darum, doch noch die große Profibühne zu erreichen.
Also ich muss, ist auch mir in Erinnerung geblieben und ich muss ja sagen, mittlerweile habe ich schon sehr viele Spiele sehen dürfen und viele Momente erlebt, aber wie nah da sozusagen die Begeisterung, als der angetreten ist mit seiner ganzen Dynamik, da hat man gedacht, das ganze Stadion springt mit auf, weil er hatte richtig Platz vor sich und wie dann sozusagen innerhalb von wenigen Sekunden das Entsetzen im Stadion zu spüren war, weil jeder sofort gewusst hat, das kann nicht gut gegangen sein. Ja, das war schon dramatisch.
Ja, das war ein bitterer Moment und das sieht's ja auch, wie lange er gebraucht hat, um überhaupt wieder so an dieses Profiniveau ranzukommen. Diese Saison in der dritten Liga macht das richtig gut, ist der feste Größe. Und als sich Ermedin Demirovic oder erst Dennis Undaf und dann Ermedin Demirovic verletzt hatten, hat der eine oder andere sich dann schon wieder an Mo Sanko erinnert, ob nicht doch da eine Tür aufgeht Richtung Profikader, ist bisher noch nicht geschehen, aber wer weiß, ob...
Nein, er hat ein paar Mal mittrainieren dürfen, er hat sich empfehlen dürfen, aber Sebastian Hoeneß hat, sag ich mal, bis auf Mittelstürmer und Mo Sanko ist ja auch kein klassischer Mittelstürmer, hat sich dann für andere Lösungen entschieden.
Ist auch einer, der über Speed kommt, der ein bisschen Platz vor sich braucht, von dem her ist jetzt auch nicht der Paradekandidat für das Spielsystem von...
Nein, er ist kein, also soweit ich ihn in Erinnerung habe, kein Spieler, der mit dem Rücken zum Tor groß agiert. Er braucht eher ein bisschen Wiese vor sich, dann kann er seine ganze Dynamik, seine ganze Wucht ausspielen. Aber macht es richtig gut in der dritten Liga bei der zweiten Mannschaft. Da ist er, wie gesagt, eine feste Größe. Ja.
Mich hat es ein bisschen überrascht, dass es eigentlich nur vier Niederländer waren, die im Laufe der großen VfB-Historie bei diesem Club gespielt haben. Aber tatsächlich sind es eben nur die.
Frank Schweizer.
Gab mehr Schweizer, mehr Österreicher, mehr Franzosen. Also gibt es einige Nationen, die deutlich mehr vertreten waren, als es jetzt die Niederländer getan haben. Ja, aber andersrum war es genauso. Bei Feyenoord haben auch nur vier deutsche Spieler gespielt und die sind nicht mal irgendwie, sagen wir mal, ganz bekannt. Christian Conte, der spielte beim FC St. Pauli, Josef Katschor heißt der und Matthias Maywald sind jetzt keine Kandidaten für die Hall of Fame des deutschen Fußballs, wollen wir es mal so sagen. Aber einen Namen, der kommt einem dann doch ein bisschen bekannt vor und der steht auch morgen im Kader und er steht im Tor, mutmaßlich.
Ja, Wellenreuther Junior.
Timon Wellenreuther.
Der aber ja auch deswegen bekannt ist, weil sein Herr Papa bei einem Club im Badischen Präsident war.
Mit den Vereinsfarben Blau und Weiß, mehr wollen wir da auch so gar nicht sagen.
Mehr dürfen wir ja gar nicht sagen und der ja auch auf der politischen Ebene zugange war.
Ja. Timon Wellenreuther spielte dann auch beim FC Schalke in Deutschland und dann hat sich die Spur so ein bisschen verloren, aber jetzt ist er, wie gesagt, unangefochtener Stammkeeper. Und hat da schon auch wirklich einige Spiele in den letzten Monaten und Jahren für Feyenoord gemacht, also eine feste Größe im Tor. Aber wenn einer diese Vergangenheit hat, ist vielleicht dann noch ein bisschen schöner, wenn morgen mal ein Ball reingeht gegen Timon Wellenreuther, wobei er, glaube ich, gar keine große...
Ja, das sehe ich eher emotionsbefreit.
Drin ist drin, egal wer im Tor steht.
Ja, egal.
So. Okay. Das passt auch. Feyenoord Rotterdam, wir haben es vorhin schon am Beispiel Robin van Persie mal kurz behandelt. Da gab es schon auch einige, natürlich hauptsächlich Niederländer, die da nach ihrer Zeit eine große Karriere hingelegt haben. Robin van Persie war einer. Dirk Kuyt haben wir letzte Woche auch schon, drei Wochen auch schon mal angesprochen, der dann auch bei Fenerbahce gespielt hat. So ein blonder Niederländer mit ein bisschen O-Beinen.
Mit solchen Beinen, aber sehr
schießen, aber war ein guter Mann.
Guter Stürmer, energischer Stürmer, sehr, sehr laufstark. Ja. So habe ich den irgendwie in Erinnerung. Ich glaube, Giovanni van Bronckhorst.
Van Bronckhorst, der später beim FC Barcelona gespielt hat.
Ja, also eher ein feiner Außenverteidiger, der so eher über die spielerische Schiene kam, hat auch viele Jahre auf Top-Niveau gespielt.
Roy Mackay.
Oh, Roy Mackay, der dann über La Coruña zum FC Bayern ging.
Und der mittlerweile immer wieder mal gesehen wird im Stadion bei den Bayern, auch wenn so sich diese Legendenelf dort trifft, ein bisschen fülliger geworden.
Ein bisschen Kampfgewicht zugelegt.
Man kennt ihn immer noch sehr, sehr gut. Ronald Koeman ist jetzt keiner, der in Deutschland extrem...
Nein, da hatte er ja ein paar, also eine Aktion mit einem Trikot an der falschen Stelle, sage ich mal. Den habe ich aber auch noch in Erinnerung als Spieler, ja, mit mächtigem Wumms und so. Und zuletzt habe ich ihn erlebt als Bondscoach. Ja, da stand er in der Kritik und musste sich von niederländischen Kollegen ganz schön was anhören auf der Pressekonferenz. Okay. Da habe ich einfach nur gedacht, wie höflich und gesittet es auf deutschen Pressekonferenzen zugeht. Da erhält man das Mikro, stellt seine Frage, gibt es dann weiter. Da sind die Niederländer manchmal anders. Die geben das Mikro nicht her, bevor nicht alles irgendwie ausdiskutiert ist. Und da werden keine Fragen gestellt, da wird diskutiert.
Beim Football total, da versteht der Niederländer keinen Spaß. Der große Ruud Gullit hat auch mal das Trikot von Feyenoord oder Rotterdam getragen und der war jetzt nun wirklich...
Das ist
eine Ikone eigentlich schon. Ja, nicht nur Stil-Ikone mit seinen Rastas, sondern beim AC Milan damals mit Marco van Basten und Frank Rijkaard, der ähnlich beliebt ist übrigens wie Ronald Koeman in Deutschland. Aber Marco van Basten, Ruud Gullit, das war natürlich 88.
Ja, Ruud Gullit war über viele Jahre wirklich ein begnadeter Kicker. Guter Typ, also von dem her, das ist schon hängen geblieben, wie die aufgetreten sind. Egal, ob im Trikot des AC Mailand oder in Oranje.
Salomon Kalou ist auch noch ein Begriff und eine schwedische Legende, eine Celtic-Legende, Celtic Glasgow, Grüße an Philipp Meisel. Henrik Larsson spielt ja auch mal bei Feyenoord Rotterdam und wie gesagt, der ist...
Ja, so. Die Skandinavier sind ja gern mal irgendwie in den Niederlanden, irgendwie neben den Umweg, um dann nach England zu kommen oder zumindest auf die britischen Inseln.
Schauen wir auf den aktuellen Kader von Feyenoord. Der ist jetzt nicht gespickt mit Namen, die wir, sagen wir mal, auswendig runterrattern kann. Nee. Aber da sind schon auch ein paar Talente dabei. Wir blicken ja immer so ein bisschen auf Kaderwert, Marktwert. Und ja, da ist der... Club aus Rotterdam mit 234,05 Millionen, zwar noch deutlich hinter dem VfB, der nach wie vor bei 339,43 Millionen steht, aber 234 musst du auch erstmal in deinem Kader vereinen und da gibt es ein paar Spieler, die deutlich zweistellige Millionenbeträge als Marktwert stehen haben. Der wertvollste ist Quinton Timber mit 30 Millionen, ein junger Niederländer.
Ja. Junger Niederländer, der verheißungsvoll irgendwie auftritt im Mittelfeld. Ja, also wenn man es rein von den Marktwerten sieht, müsste das dann ja morgen eine, ich will nicht sagen klare Angelegenheit geben, aber da sind ja beim VfB einige Spieler, die, ich glaube, Angelo Stiller hat den höchsten Marktwert mit 45 Millionen im Moment und dann gibt's ja einige, die um die 30 sind, El Canus ist knapp 30 und einige mit 20, also.
Auf dem Kaderwertpapier wäre der VfB also Favorit, aber bei Fenerbahce war der Unterschied noch ein bisschen war weniger deutlich, war ein enges Spiel, das ist jetzt nicht arg weit davon entfernt, es wird auch ein enges Spiel werden, also. Darauf ist wie immer nur teilweise was zu geben.
Ja, weil die Marktwerte spielen ja nicht gegeneinander.
So ist es. Geld schießt keine Tore, wäre der nächste Satz. Der jetzt.
Nein, den habe ich mir verkniffen, weil da bin ich ja der Meinung, dass Geld durchaus Tore schießt.
Okay, das ist klar. Ja, schauen wir nochmal VfB, Feyenoord. Die Spieler haben wir abgehakt, Trainer haben wir auch abgehakt, aber es gab natürlich auch Begegnungen. Es ist nämlich schon das 9. Spiel der beiden Clubs gegeneinander. Bisher gab es 8 Duelle, immer im UEFA Cup haben die sich abgespielt. 74 haben wir angesprochen, das war das erste Mal, als sich in 2 Spielen Feyenoord im Halbfinale durchgesetzt hat. Und dann gab es die erste Runde 1989, da gab es ein 2-0 des VfB im Hinspiel, ein 1-2 im Rückspiel, somit war der VfB eine Runde weiter und dann gab es eine besondere Begegnung 1998 und da haben wir auch ausführlich drüber berichtet. Der Kollege Gregor Preis hat sich da extra mit Freddy Bobic unterhalten, weil der war damals maßgeblich dran beteiligt.
Ja, läuft unter dem Titel Das Wunder von Rotterdam, da musste man einen 1:3 Rückstand drehen, was dann im Rückspiel gelungen ist.
Also VfB 1:3 zu Hause verloren, damals im
Vielleicht magst du ja noch den Trainer erwähnen.
Kommt noch. Im Gottlieb-Daimler-Stadion 1:3 und dann im De Kolb, glaube ich. Krasimir Balakow, Christian Georgievich und aus, glaube abseitsverdächtiger Position.
So heißt's.
Ja. Heißt, es gab kein VAR. Freddy Bobic haben dann endgültig das Ding gedreht. Winfried Schäfer hieß der Kollege, das immer wieder beim Club, den wir vorher nicht ausgesprochen haben. Der kam damals aus Karlsruhe zum VfB und Freddy hat in dem Gespräch, das wir da geführt haben, auch gesagt, okay, das war zwar der Trainer bei diesem Duell, aber so arg viel beteiligt an diesem Wunder von Rotterdam war nicht, weil Freddy gesagt hat, wir Spieler haben uns eigentlich davor zusammengesetzt und entschieden, wie wir da auftreten wollen, wie wir spielen, auf jeden Fall.
Ja, das war ja ohnehin eine Mannschaft, sag ich mal, mit Charakterköpfen beim VfB und dass die das Heft des Handels dann selbst in die Hand genommen hat. War ja nicht dabei, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass da nicht alle auf die Worte des Herrn Schäfer hören wollten.
Das Bittere, in der zweiten Runde hat es dann nicht so gut geklappt. Da kam nämlich das Ausgehen in FC Brücke und dann war das Europapokalabenteuer
schon beendet.
98, 99 schon wieder beendet. Gab dann noch ein Duell, zwei Jahre später, im Jahr 2000, in der zweiten Runde. VfB sich da durchgesetzt, 2:0 und 2:2. Und in diesen 98 und 2000 hat eben jener Jon Dahl Tomasson, über den wir schon gesprochen haben, insgesamt 3 Treffer erzielt gegen seinen späteren Verein, den VfB Stuttgart. Der wusste dann schon eigentlich, wo das Tor steht. Ja, nur irgendwie im Trikot des VfB.
Auch zur damaligen Zeit. Immer wenn er dann, glaube ich, zur dänischen Nationalmannschaft gefahren ist, war es wieder der alte Tomasson, der getroffen hat. Ja. Und kaum war in der Nähe der Mercedesstraße, war irgendwie der Wurm drin.
Wir haben hier ein paar Fragen bekommen noch von euch aus dem Live-Chat, parallel zu unserem Livestream. Auf eine Frage wären wir ohnehin gekommen, die stellen wir gleich. Die andere ist, gab es bisher Krawalle? Wir haben vorhin den Heiko in der Live-Schalte gehabt, der auf dem Weg zum Stadion durch Stuttgart getourt ist. Der sagt bisher alles ruhig, also wir haben auch keine anderen Informationen bisher.
Also live nicht, wir können vielleicht dazu sagen, dass Kollegen, Reporter von uns in der Stadt unterwegs sind, um auch mit der Polizei in Verbindung stehen, um dann möglichst schnell reagieren und es auch vermelden zu können. Also hoffen aber alle, dass es
ruhig bleibt. Falls doch was ist, werdet ihr es erfahren in unserem Live-Blog Stuttgarter Nachrichten.de, Stuttgarter Zeitung.de. Da sind wir wirklich den ganzen Abend noch auf Sendung. Euer Ergebnistipp, den machen wir später. Und jetzt haben wir noch die Frage zur Aufstellung. Und zwar ganz speziell die Sechserposition. Atakan, Karasor oder Schema Andresch. Ich habe ja das Gefühl, Atakan Karasor hat seine Position wieder so ein bisschen zurückerobert. Oder ist das ein vorschneller Eindruck?
Nein, ist sicher kein vorschneller Eindruck. Ist auch eine sehr gute Frage. Die wurde auf der Pressekonferenz auch gestellt. Jetzt gehen wir mal so an. Der Trainer hat sich natürlich nicht festgelegt, hat aber noch einmal ausgeführt, warum zuletzt Karasor wieder gespielt hat. In Mainz beim Pokal hat er nicht nur wegen seinem Tor zu den guten Spielern gezählt. In Leipzig hat er zumindest ordentlich gespielt. Das würde alles für ihn sprechen. Ich, und das ist aber rein gefühlig, tendiere zu Cema, weil ich ihn tatsächlich für einen Tick besser halte im Moment in der Form, weil er besser nach vorne spielt, schneller nach vorne spielt und das gefällt mir sehr gut. Und ich fand, dass die ganze Sache im Zusammenspiel mit Stiller gut funktioniert hat und es Stiller auch mehr Räume gibt.
Wir haben ja vorhin über Druck gesprochen, den der VfB jetzt schon hat, gewinnen zu müssen. Könnte das dann trotzdem vielleicht für Atakan Karasor sprechen?
Ja, wie gesagt, ich kann vielleicht auch, weil ich Cema jetzt als Spielertyp mag oder mir sehr gefällt, wie er mit 20 Jahren schon sehr sehr reif auftritt, auch wenn sein Spiel immer mal wieder noch natürlich Fehler beinhaltet. Ja, ich kann mich nur wiederholen, eher ein Gefühl. Ja, weiß nicht, wer die leichteren Beine hat morgen.
Cema hat in Leipzig gar nicht gespielt, keine Minute. Von dem her dürfte er zumindest frische Beine haben.
Ja, das würde für ihn sprechen, ja.
Gegen Rotterdam geht. Ja, für den VfB, wie gesagt, ist eigentlich ein Sieg Pflicht. Die nächsten Aufgaben sind dann die Go Ahead Eagles, also nochmal ein Duell mit der Niederlande, diesmal auswärts. In Deventer gibt, glaube nur 9.500 Plätze im Stadion, also da wird es eine kleine Fraktion des VfB Stuttgart geben.
Ja, aber auch Deventer hat schon gepunktet, aber auch schon 6 Punkte, also das ist kein Selbstläufer.
Dann kommt Maccabi Tel Aviv und im neuen Jahr AS Roma und die Young Boys Bern, also ja, wir brauchen es nicht 10-mal wiederholen, aber ich sag's ein letztes Mal. Es wäre nicht schlecht, wenn der VfB am Donnerstagabend Punkte holt. Und,
ja, und es wäre nicht schlecht, wenn er seine Heimspiele insgesamt gewinnt, weil dann kann er die KI ein bisschen austricksen und hätte so viele Punkte, dass es keine Wahrscheinlichkeitsrechnung braucht, um weiterzukommen.
Richtig. Letztes Mal hatte der VfB in der Champions League 10 Punkte am Ende und ist dann knapp, glaube ich, wegen des Torverhältnisses.
Ja.
Nicht weitergekommen, hat diese 24 Mannschaften nicht erreicht, die es schaffen in die nächste Runde. Das soll ja, wie gesagt, diesmal nicht
passieren. Und da gab es ja vorab die Hochrechnung, dass 10 Punkte auf jeden Fall reichen werden. Und dann war es eben anders und diesmal könnte es ähnlich sein, dass man vielleicht sogar 11 Punkte braucht. Ja. Deswegen würde ich sagen, 12 machen und dann ist gut.
Sehr guter Plan. Feyenoord Rotterdam hat wahrscheinlich einen ähnlichen Plan von auch Punkten. Die spielen nach dem Duell mit dem VfB noch gegen Celtic Glasgow, gegen Bukarest, gegen Sturm Graz und am Ende gegen Betis Sevilla. Oh. Also auch da, und es zeigt ja, also diese, wenn man auf diese Duelle schaut, das ja bestätigt ja genau das, was du vorhin gesagt hast. Es ist einfach so ein ausgeglichenes Feld. Also da marschiert keiner so richtig vorneweg, so auch von den Ergebnissen her, sondern das ist wirklich. So dass man schwer voraussehen kann, was da in den nächsten Runden noch passiert. Deshalb lieber auf sich selbst schauen, da die Aufgaben erledigen. Und dann am Ende sich freuen, dass die Europareise weitergeht. Die ersten 8 würden ja direkt ins Achtelfinale ziehen. Dann würde man sich eine Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel im Februar sparen. Ich sag mal so, nach den 2 Niederlagen, die der VfB sich schon erlaubt hat, ist es schwierig und eher unwahrscheinlich, dass der VfB unter diese 8 noch kommt. Aber Platz 9 bis 24.
24 also sollte drin sein. Drin. Dann bleibt ja auch die Schlagzahl der Spiele hoch, weil wir haben ja vorhin schon mal draufgespickelt, was da im Dezember, im Januar auf den VfB wartet an Programm. Das ist einerseits sportlich hochkarätig, andererseits natürlich auch sehr strapaziös.
Es kamen die Ansetzungen, die nächsten, nämlich vorher rein oder heute im Laufe des Tages rein. 5 Spiele im Dezember, das war eh schon klar, jetzt haben wir die genauen Tage noch. 6 Spiele sind es im Januar, also 10. Januar geht es ja schon wieder weiter nach einer kurzen Winterpause. Also da ist schon relativ viel geboten. Im Dezember geht es noch gegen die Bayern, man muss zu Werder Bremen, zu Hause gegen Hoffenheim, die einen guten Lauf haben zuletzt. Im neuen Jahr dann Leverkusen gleich zum Auftakt, Eintracht Frankfurt gleich 2-3 Tage später und dann eben AS Rom, Young Boys Bern, also... Es bleibt was geboten beim VfB Stuttgart und es bleibt auch was geboten bei uns, weil wir sind demnächst wieder zu Gast in der alten Schule in Gablenberg. Am 18. November ist es der Fall und wir sind nicht allein. Wir haben einen Gast und vom VfB Stuttgart kommt kein geringerer als der Fußballgott. Ja, wir machen es nur in der ganz oberen Kategorie.
Ja.
Der Fußballgott wird zu Gast sein, mit uns diskutieren über die Lage beim VfB, über seine Lage, über seine Zeit in Stuttgart beim VfB und vielleicht auch ein bisschen drüber reden, wie es weitergeht. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Pascal Stenzel dann zu Gast ist. Wie gesagt, 18. November, 19 Uhr in der alten Schule in Gablenberg. Schaut da gern vorbei. Wir nehmen es aber auch auf, sodass ihr es im Real Life dann auch noch genießen könnt. Ja, dann haben wir wieder in einer guten Stunde alles reingepackt, was es zu sagen gibt. Morgen 21 Uhr VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam. Nochmal der Hinweis, morgen den ganzen Tag über alle News, die es dann noch gibt. Und wir haben noch ein schönes Interview morgen online. und auch in den Printausgaben der Stuttgarter Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten.
Oh ja, auch
mit einer Ikone des deutschen Fußballs, mit einem Mann aus der Hall of Fame des deutschen Fußballs, mit einem, der die Europa League wie kein Zweiter verfolgt, weil er Geld dafür bekommt, dass er sie verfolgt.
Ja, er schaut immer zu, ist immer auf Ballhöhe und sag mal, an seiner Fachkompetenz gibt es keinen Zweifel, an seiner eigenen Spielerkarriere auch nicht,
hat
sämtliche Titel gewonnen. Also wir reden von Lothar Matthäus, der sich zum VfB geäußert hat, zu den Aussichten, zu seinen Einschätzungen. Das ist durchaus hochinteressant, was er da von sich gibt. Das ist gut. Ja, also das haben wir zu bieten und ich bin erstaunt. Selbst ein Fußballgott hat es hier in die Sendung geschafft, aber Matthäus ist kein Fußballgott, sondern nur eine.
Der ist halt nur der Weltfußballer von, was weiß ich, 1990 war das, glaube ich, als er den WM-Titel mit Deutschland gewonnen hat. Nee, aber interessantes Ding, lest euch durch, schaut rein. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann vor dem Spiel bei den Go Ahead Eagles wieder auf Sendung gehen.
Ja, und wenn wir zwei sagen können, wir haben es gedreht. Ja?
Ja, das ist unsere große Hoffnung. Ansonsten müssen wir das Setting wirklich mal hart überdenken. Insofern, für euch gilt nur, macht weiter so, bleibt bei uns am Ball. Wir freuen uns, dass wir euch das alles bieten können. Europapokal die vierte, morgen geht's los. Macht's gut, bis dahin.
Ja, danke auch von mir. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig und ich habe mal wieder was gelernt. Danke, ciao.
Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.